Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Hallo liebe Hörer, wir besprechen Stranger Things Staffel 3, die wir nun alle gesehen haben. Ein Highlight im Netflix-Universum, möchte man es bezeichnen. Stranger Things hat sich in den ersten beiden Staffeln zur Aufgabe gemacht, detailgetreu und liebevoll an Motive, an beliebte Figuren, Filme, Anleihen der 80er Jahre, dieses ganze 80s-Universum nochmal aufleben zu lassen. Wir brauchen jetzt, glaube ich, über die Serie grundlegend nicht viel erzählen. Außer, dass wir natürlich auch mit netten jungen Regisseuren zu tun hatten, letztes Jahr die Summer of 84 inszeniert haben, dass der Trend dieses 80er-Jahre-Kinos jetzt fast schon wieder, finde ich, so ein bisschen vorbei ist, dass man jetzt schon so ein bisschen auf die 90er schielt. Aber in Stranger Things 3 haben sie nochmal also ästhetisch, effektetechnisch, optisch alles aufgefahren, was in den 80ern so Rang und Namen hatte. Und da komme ich jetzt auch mal zu einem vorschnellen Fazit für mich und zu einem Qualitätspunkt. Ich finde, eben von Schauwerten her bietet Stranger Things 3 allerhand. Man merkt, dass sie Geld verdient haben mit den ersten beiden Staffeln und dass sie das Geld auch in die Effekte und in die Sequenzen gepulvert haben. Was mir persönlich da so ein bisschen abgeht, ist so ein bisschen Story und Tiefe der Figuren. Also man erlebt viel Action, es kommt zu vielen Kämpfen. Es wird nicht viel drumherum geredet. Man hat in diesen 8 Episoden kondensiert, ja, viel Spaß und auch aufwendig aufgebaute Sets. Ich denke jetzt nochmal an diesen Funpark, ja, an diesen Freizeitpark. Also da sieht man auch schon, dass nicht alles nur am Computer entstanden ist. Aber unser lieber Tobe, der sich da, denke ich mal, noch besser auskennt als ich mit den 80ern, ja, also mit den Effekten und mit dem Universum, hat das Mikro in der Hand und nickt gerade ganz eifrig.
Man hat versucht, in der zweiten Staffel ja tiefer reinzubringen, indem man ja Eleven eine Side-Story an die Hand gibt, wo sie auf diese Outsider da trifft, so ein bisschen Lost Boys-mäßig schon fast, in diesem Komplex da, diesem Fabrikkomplex da in der Großstadt. Und das kam ja nicht gut an, weil es halt, muss man einfach sagen, völlig rausgefallen ist und auch komplett rausgerissen hat. Und zwar aus der Sehgewohnheit raus, man will halt Nostalgie, man will halt diesen VHS-Core halt sehen, was man halt gewohnt ist, und das bietet in dem Sinne auch Staffel 3, macht vieles besser, was Staffel 2 ja quasi mit dem Arsch eingerissen hat, baut es wieder ein bisschen auf, das fängt von Titelsequenzen an, die schon sehr an diese 80er Jahre Horrorfilme erinnern, dieser 3D-Schrift und so weiter, wie du schon meintest, wenig Tiefgang, viele Schauwerte, was vielleicht auch für die 80er spricht, mehr oder weniger. Endeffekt ist auch bloß so eine Übergangsstaffel zur vierten, würde ich fast behaupten, aufgrund des Finals. Und ja, es wird ja darauf hinlaufen. Ich meine, die fangen jetzt schon die Produktion an dieses Jahr, dass nächstes Jahr schon die vierte kommt.
Was sehen wir denn im Final, weil du sagst Übergang, also wie verstehst du die dritte Staffel jetzt als gut gemachter Filler, sagen wir mal so?
Dieser Aufbau mit den russischen Mächten und dem Sheriff und der Endsequenz mit diesem russischen Knast oder Forschungsstation, dass da ein Amerikaner in einer Gefängniszelle sitzt, es wird nicht gesagt, wer, wie, wo, was, und findige Leute haben ja rausbekommen, dass die Telefonnummer, die ab und zu mal erwähnt wird, haben die Leute einfach mal angerufen. Und da kommt eine Tonbandansage, und zwar von diesem verrückten Typen, von diesem, der Russisch spricht und Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger in dem Film.
Hi, you have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? Now, this is Joyce. Joyce, thank you for calling. I've been trying to reach you. I have an update. It's about, well, it's probably best if we speak in person. It's not good or bad, but it's something.
Da wäre was, und es wäre wichtig für Sie. Und damit endet die Tonbandansage.
Okay, jetzt haben wir quasi schon einen intermedialen Schnittpunkt, den die Macher eingebaut haben, wenn du quasi die Telefonnummer in der Serie, die oft gesprochen wird, selber anrufst in Real Life, was Fans gemacht haben, ist es quasi schon jetzt so eine Art Expanded Universe von Stranger Things, könnte man so medial jetzt zumindest erstmal herleiten. Gut, jetzt mal, da kennt sich auch Benedikt aus, was sehen wir denn alles an filmischen Verweisen in Stranger Things 3? Also mir ist der Blob ja sehr aufgefallen. Der Blob, der nochmal remaked wurde, 88, mit drastischen Effekten. Also das Monster ist jetzt so eine Mischung aus viel CGI. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen Stop-Motion jetzt erkenne. Es sieht anders aus wie in der zweiten Staffel. Und viele recht gut gemachte Schleimeffekte. Auch die Körperfresser,
Das war ja mein Verweis nach dem Recap Staffel 1, wo ich gemeint habe, so, wohin könnte denn die Reise gehen in Staffel 2? Und ich noch so meinte, so, irgendwas mit Körperfresser oder Plop. Und das kam in Staffel 2 nicht, dafür aber jetzt in Staffel 3. Also
die Frage war, was es noch für Filme waren.
Damit hast du jetzt aber schon die beiden, denke ich, großen Aspekte schon aufgezählt mit dem Blob und mit den Bodysnatchern. Ich muss jetzt nochmal sagen dazu, dass ich wieder mal gemerkt habe, dass dieses Serienformat generell für mich sehr schwierig ist, weil ich ja doch lieber Spielfilme schaue. Und ich hatte es ja auch ganz klar gemerkt, denn ich wusste überhaupt nicht mehr, was in Staffel 2 passiert. Das ist wirklich null. Und ich hatte auch keine Lust, mir die zweite Staffel nochmal anzuschauen. Deswegen habe ich wirklich eigentlich tatsächlich ohne Vorwissen die dritte geschaut. Ich wusste noch aus der ersten was. Ich habe auch erst überlegt, ob ich die zweite überhaupt gesehen habe, aber es war dann, ich konnte mich dann doch erinnern, dass es so war, und habe die dritte jetzt geschaut und ich finde die dritte primär gut. Es hat mich, ich habe von Folge zu Folge geschaut und sie hatten es auch so weit drauf gehabt, in den letzten paar Minuten es so auf die Spitze zu treiben, dass man eben auch die nächste Folge schon mal auf jeden Fall sehen wollte, was ja sehr wichtig ist bei einer Serie. Vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig bei einer Serie, die halt sofort verfügbar ist. Auf einmal, da ist das Konzept irgendwie schon wieder ein bisschen nicht mehr so nicht sinnvoll, aber irgendwie nicht mehr so attraktiv, sag ich mal, als wenn man das jetzt jede Woche eine Folge bekommt, so häppchenweise. Und das aber eben auch dieses Lückenfüllen, dieses Gefühl, dass das ja kein Ende hat. Natürlich haben auch diese Fernsehserien, ich denke jetzt ganz an die klassischen Sachen aus den 90ern und 2000ern, wo du halt eine Staffel 22, 24 Folgen hatten, so 35 oder 40 Minuten, 42 Minuten, dass die ja auch nie, das war halt immer der Fall der Woche und es gab auch in den Folgen oder in den Serien selten einen internen Handlungsbogen, der abgeschlossen wurde. Das hat sich dann bei Stargate auch entwickelt, dass es sowas tatsächlich gab, das übergreifende, höhere politische Verstrickung und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist es das, was mir so fehlt bei Serien, die halt so wahnsinnig übergreifen, wo du die erste Staffel eben sehen musst, um die dritte zu verstehen, komplett zu verstehen, ja, Charaktere zu verstehen. Da merke ich dann, dass ich die Geduld nicht habe dafür, das durchzuhalten und mir zu sagen, jetzt ist diese Staffel zu Ende, aber es hat kein Ende und das ärgert mich unheimlich. Komischerweise hat mich das bei Game of Thrones gar nicht gestört, warum auch immer, aber bei der Serie hat mich das gestört, ohne dass ich jetzt sage, dass es eine schlechte Serie ist. Es ist einfach nur für mein persönliches Empfinden.
Genau, es ist wie ein 8-episodiger langer Spielfilm irgendwie aufgebaut. Die wussten vorher, wo das Skript hinläuft und wussten, wie sie es enden lassen müssen.
Ist wirklich so. Wenn man die Anfangssequenzen oder das Stranger Things Logo wegschneidet und man würde die Folgen aneinander schneiden, hättest du einen Film. Weil da wirklich nahtlos setzt die nächste Episode an die vorangegangene an. Der Vorteil ist bei Staffel 3, auch schon bei Staffel 2, dass immer die Vorkommnisse aus den hervorgegangenen Staffeln nochmal aufgefrischt werden, indem einfach neue Personen reinkommen, denen nochmal alles erklärt wird. Auch nochmal zum Teil so ein bisschen mit Rückblenden noch, und da kriegst du einfach nochmal einen relativ guten Überblick, sei es jetzt auf Bezug 11 wird nochmal geteasert, und zwar der rothaarigen kleinen Freundin von ihr, die nochmal geteasert bekommt, was da nun dahinter steckt. Joyce, die dann nochmal in diesem Komplex dort Rückblend kriegt, dass sie dort Samwise Ganshi verloren hat. Da kriegst du alles nochmal komplett mit auf die Reihe. Das ist auch nett und schön. Ich persönlich hoffe ja, dass Staffel 4 jetzt durch diesen Split, den es ja jetzt gibt, da hast du jetzt einmal, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Haydenfield, hast du jetzt diese Kleinstadt, dann zieht Joyce ist ja weggezogen mit ihren Kindern und Eleven. Und dann gibt's da noch jetzt diesen dritten Plot halt mit den Russen.
Ich denke, hier musste ich auch wieder ganz krass an The Thing, musste ich denken an It zum Beispiel, wo es ja jetzt auch immer dieses, jetzt sind sie Kinder, ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht sogar die Story einen ziemlich großen Sprung macht. Meine, diese jungen Menschen, die Darsteller waren ja auch schnell älter im realen Leben, die können auch mal Leute spielen, die 3 Jahre älter sind vielleicht. Ich musste aber sofort daran denken und irgendwie auch ein bisschen durch die Russen wieder an Red Dawn, um ein bisschen wieder diese Verweise zu kommen. Natürlich auch immer noch sehr viel Goonies dabei und diese Ferienlager-Geschichten auch wieder, wo dann wieder dieser klassische Horror und auch diese Ice-Cream-Komödien reinfallen, dass du diese Ferienlager-Geschichte hast, die du nicht erlebst, aber von der Dustin eben erzählt, weil er ja aus dem Ferienlager kommt. Übrigens fand ich, wenn man mich jetzt tatsächlich fragt, ist total albern und assi und total vorhersehbar und ganz miserabel, dass ich tatsächlich diese Limahl-Gesangs- Duettgeschichte tatsächlich mit am eindrücklichsten fand in der ganzen Serie von Neverending Story, weil es tatsächlich unheimlich witzig war und musikalisch gut eingefangen, also gut umgesetzt auch. Nur noch ganz kurz dazu, und das meine ich, es gibt unheimlich viele gute kleine Momente, die lustig, erheiternd und Flashback-mäßig funktionieren beim Zuschauer. Und das ist dort wirklich sehr gut gelungen und lockert die ganze Sache sehr stark auf, wo ich, glaube ich, die zweite Staffel noch ein bisschen ernster und bitterer in Erinnerung hatte. Wobei auch der dritte keine Kinderserie ist, auf jeden Fall nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was das für eine FSK hat. Ist das 16? Tatsächlich, ja. Fällt einem ja gar nicht mehr auf, wenn man die nicht mehr auf dem Cover die Embleme hat. Aber eben dort wieder eine leichte Auflockerung kommt, auch zwischen den ganzen Düstern und diese, muss ich noch sagen, diese visuelle Darstellung von den Visionen, die sie hat, oder diese, wo sie hinguckt, was woanders passiert, die Eleven, wenn sie hineinschaut in andere Menschen, diese glatte, dunkle Wasserfläche und worauf dann diese Menschen agieren, was sie halt sieht, wie sie eben in die Zeit sieht, ist alles sehr düster. Und dann eben diese Auflockerungen zwischen all der Gewalt, das fand ich sehr gut in der Serie.
Was auch um den Referenzen und passend zu den 80ern, die Darstellung der Russen ist ja wirklich 1:1 80er Jahre Film, wie man sich's damals, also wie man es damals halt gesehen hat. Also ich dachte im ersten Moment so, nee, echt jetzt, das wollte mir jetzt gerade so vorkommen. Dann dachte ich so, okay, gut, die Serie will ja 80er widerspiegeln, und zwar stilistisch, filmisch. Also ist halt der Russe, der ein bisschen schäbig ist. Die Technik ist nicht sehr weit. Das war schon ein ziemliches Ding. The Thing, hast du ja schon erwähnt, ist definitiv auch ein Punkt, der hier drinnen halt vorkommt. Also wirklich, also was so diese ganzen Schleimeffekte sind, die sind halt wirklich schon derb. Auch dieses ganze Transformieren von diesen Ratten, wenn die da irgendwie zerplatzen und dort die Knochen gebrochen werden. Oder dann die Krankenhausszene, die ist ja dann relativ spektakulär auch in Szene gesetzt.
Also ich muss sagen, obwohl die FSK 16er Freigabe gerade angesprochen wurden, dass sie einerseits die stilistischen Merkmale der 80er sehr stark aufgreifen. Klar wurde damals viel mit plastischen Effekten experimentiert, wo aus heutiger Sicht vieles so ein bisschen nett aussieht, wo man sagt, das gucke ich mir der Effekte wegen an, habe aber eben diese Abgrenzung. Ich kann distanzieren zwischen dieser filmischen Ästhetik, dieser Gewalt, diesen Bluteffekten und realer Gewalt. Und da muss ich sagen, finde ich teilweise Stranger Things in einzelnen Einstellungen viel gruseliger. Und zwar, wenn Brustkörper auf einmal aufgespießt werden. Das ist natürlich nicht so voll drauf gehalten, aber du siehst halt auch, wie Menschen sterben. Und du siehst auch, dass da viel Blut kommt. Also ich finde da, das ist auch mit der 16er Freigabe absolut gerechtfertigt. Ab 12 würde ich das nicht freigeben. Und auch die Welt, wo Eleven in dieser düsteren Welt ihre eigenen Visionen hat, das ist ja unglaublich stimmungsvoll und gruselig. Also da hat es uns auch 2-3 Mal richtig gerissen. Was mir noch einfällt, neben dem ja witzigen US-Bild der Russen der 80er, fand ich sehr sympathisch, wie der Oberbösewicht, der Russe, der ständig da so rummanövriert, gezeichnet wurde. Das war sehr gut an den ersten Terminator angelehnt, wo ich echt sagen muss, dass die jetzigen Sequels von Terminator viel falsch machen, was hier nochmal so richtig dieses minimalistische Spiel, was damals Cameron zu Schwarzenegger aufgrund seiner damals noch beschränkten schauspielerischen Fähigkeiten gesagt hat, du guckst einfach ganz langsam erst deine Augen, dann bewegst du den Kopf. Ich habe das Making-of nie vergessen vom ersten Terminator. Und das haben die hier sehr gut eingefangen, dieser Original-Feeling vom Terminator. Ohne, dass der jetzt dann tatsächlich ein Cyborg ist, sondern es ist einfach nur
Wobei ich ganz oft daran gedacht habe, da ist ja ein Cyborg, man ist ja mal gespannt, es kann ja alles passieren bei Stranger Things, wenn die Russen da irgendwo im Keller von einer Mall anfangen, wieder irgendwelche Portale zu öffnen mit irgendeiner Hightech-Geschichte, dann wäre es ja auch möglich, warum denn nicht in dieser Serie so ein Cyborg oder irgendein Mutanten, der irgendwie mit Spritzen hochgejagte höhere Fähigkeiten besitzt. Und da gab es tatsächlich auch, ich weiß jetzt auch nicht in welcher Folge, wurscht oder wo genau, wo er halt auch irgendwo auftaucht und erstmal dort ein Magazin ums nächste mit dem Maschinengewehr niederballert. Und das ist zum Beispiel auch eine extrem geile Action-Szene. Die ist wirklich gut gemacht, auch mit physischen Effekten. Und das merkt man ja auch, gerade auch bei Schießereien, ob da noch mit Platzpatronen geschossen wird, ob sie nun eben digital verstärkt werden am Mündungsfeuer, sei dahingestellt. Aber das merkt man hier schon sehr stark, dass man auch dort eben den Akzent gesetzt hat. Wir müssen ja auf jeden Fall auch in dem Bezug was Realistisches machen. Genauso wie sich auch, ich habe mich auch gefragt, wo sich diese Ratte durch das Gitter quetscht, so in diesem Schleimball-Modus, wo ich mich auch gefragt habe, wie viel davon ist jetzt digital tatsächlich und wie viel ist davon möglicherweise Realeffekt, ne, physischer Effekt. Und wenn man das nicht erkennt und nicht genau weiß, was es ist, dann ist es tatsächlich gut gemacht.
Da kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde schon, dass die Schauwerte hier stimmen. Also sie haben das Geld sinnvoll eingesetzt und haben nicht den Riesenfehler gemacht, dass alles in belanglosem CGI, sag ich mal, zerstäubt, wo man mit dir ja jetzt auch einen fundierten Kritiker gehabt hätte, wo du gesagt hast, es funktioniert nicht, sorry, es tut mir leid, sondern die Effekte, sie haben sich wirklich Gedanken gemacht. Wie wurde in den 80ern dieser Effekt gemacht und was muss ich dem Publikum bieten, um das heute nochmal so wieder aufleben zu lassen? Also ich finde, von den Schauwerten passt. Das ist wieder der große positive Aspekt. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, dass ich echt gespannt bin, ob in Staffel 4 und 5 wie weiter erzählt werden kann. Weil ich muss auch sagen, dieses zurück in die 80er, diese Anlehnung, dieses Zitatenkino nenne ich es jetzt mal, auch in Serienform, das ist auch irgendwann, man sieht es jetzt bei Marvel mit ihren Comic-Ankündigungen, die hauen jetzt noch ein paar Sachen raus, aber erstmal so bis in die nächsten 3-4 Jahre. Ich frage mich, was da in 5 oder 10 Jahren noch kommen soll. Also ich meine, das wird jetzt recycelt. Stranger Things macht es recht ordentlich. Wie soll man das dann nochmal irgendwie machen? Also ich finde, seht ihr irgendwo da eine baldige Ideenlosigkeit, auch im Skript? Was kann ich eigentlich noch erzählen?
Solche Aha-Momente wie zum Beispiel in der ersten Folge von der dritten Staffel Stranger Things, wo sie bei Day of the Dead im Kino sind. So ein Aha-Moment, den du kurz hast und diese wieder den Flashback, die Erinnerung. Gut, ich habe es nicht selbst erlebt, dafür bin ich zu jung, aber ich kann mit dem Film was anfangen und ich weiß ihn einzuordnen, aber das kannst du eben auch nicht immer wieder machen und dann wieder eine bestimmte Musikgruppe, ein bestimmtes Lied, wie eben Never Ending Story einzubinden. Das funktioniert natürlich nicht immer wieder, es sei denn, du gehst irgendwann in die nächste Epoche, aber das funktioniert bei Stranger Things nicht, das in die 90er Jahre reinzuziehen. Es würde halt keinen Sinn machen irgendwie, das Ganze dann mit Anfang 90er Hip-Hop-Quatsch irgendwie und so weiter und so fort irgendwie. Das hat nicht denselben, momentan noch nicht die Wirkung, glaube ich, und das würde auch ins Serienkonzept nicht reinpassen.
Wir haben uns das, wie gesagt, ja schon zur ersten Staffel und zur zweiten Staffel hatten wir uns ja auch schon Gedanken gemacht, wie es denn weitergehen könnte. Ist es jetzt die Frage, rocken sie es jetzt runter oder kriegt Netflix und die Duffer Brothers kriegen das mit, dass der Zug mit diesem 80s Revival langsam durch ist und die können auch nie zum vierten Mal schon wieder dieselbe Stadt und wieder mit denselben Monstern und so weiter wieder bringen. Das ist einfach dann tot. Entweder die machen wirklich einen ganz krassen Schnitt und die sagen so, die gehen in die 90er rein und die sind halt alle ein bisschen älter geworden. Aber im Großen und Ganzen, ich will was Neues, was Frisches sehen.
Da fiel mir eines ein, du sprachst an, diese letzte Szene, nennen wir es diese Post-Credit-Scene, sag ich mal, mit den Schauer, mit diesem Gefängnis irgendwo, vermutlich in Russland oder sowas, wo auch dieses Monster kommt. Und woran hat mich das erinnert? An Prometheus. An das Vor-Alien, ja, so vom Design her. Und möglicherweise ist das jetzt auch schon wieder ein Weg irgendwohin, das nächste Franchise mit reinzunehmen und Anleihen zu sehen, zu ziehen. Bloß wenn es gut gemacht ist im Drehbuch, man kann alles machen, wenn das Drehbuch gut ist, ist die Frage, ob
du meinst, dass sie dann sowas in Richtung Aliens gehen, dass
Es wäre ganz schön over the top.
Dass sie das Vieh als Xenomorph-Waffe einsetzen wollen, das geht schief und die Kids müssen aller Ghostbusters-like dann böse Marines dann dort rausklopfen.
Du nimmst gerade den Duffer Brothers die ganze Arbeit ab. Die hören das dann wieder bloß und nehmen das
ja,
und
dann weiß, haben wir wieder
keine Lizenzen und sterben arm.
Ich sterbe arm, die nie.
Kommen wir noch ganz kurz zu den Darstellern, weil die finde ich tatsächlich am wichtigsten auch in der dritten Staffel. Wie gesagt, die hat ihre Schauwerte, die Action stimmt, aber wir sind ja bei den beiden Jungstars und wir sind bei, helfen wir bitte schnell, mit männlichen Hauptdarsteller. Er spielt jetzt in dieser Frankenstein-Serie mit und bei Quantum Trost spielt er den Bösewicht. Wie heißt er denn? Der Sheriff, wir reden vom Hauptdarsteller. Ihr seid besser informiert und natürlich Winona Ryder. Wie hat euch da das Spiel gefallen? Es geht ja bei beiden Duos, also beim jungen Duo und beim älteren, um so eine Art Liebesgeschichte. Bei den Jungen um Coming of Age, ne, sie finden zueinander, und auch bei den Älteren, die sich noch so ein bisschen pubertär annähern. Ne, machen wir mal unser erstes Date. Findet ihr, das funktioniert noch? Oder ich fand das teilweise vielleicht auch ein bisschen zu banal.
Als erstes habe ich mich ja gefragt, wann wurde eigentlich Hellboy gedreht und wie verdammt hat der Typ in dieses Kostüm gepasst mit so einer fetten Plauze in der Serie Stranger Things. Das hat mich mehr beschäftigt, muss ich zugeben. Andererseits, diese Liebesgeschichte, finde ich, muss dort hinein und passt dort auch gut, auch in beiden Altersgruppen, weil es einfach dazugehört. Irgendwie. Du hattest es genauso auch bei den Goonies. Entwickelt sich eine Romanze zwischen zwei Personen. Und das ist einfach auch irgendwie ein Gesetz im Filmbusiness. Und ich glaube auch, dass wenn es das nicht wäre, gibt es einen Grund weniger, für irgendwas zu kämpfen. Ich denke, das nimmt einem ein Motiv weg. Deshalb denke ich, ist es schon angebracht und wichtig und jetzt auch nicht zu komisch umgesetzt. Ich finde, dass die sich dann auch rantasten, die Eltern, dass sie eigentlich ihm Tipps geben will, wie er die beiden jungen, sich erfahrenen Menschen so ein bisschen zügelt und überhaupt nicht weiß, wie man mit Pubertierenden umgeht. Und sie da auch schon ein bisschen versucht, oder beide unbewusst vielleicht sich auch näher zu kommen, der eine eher unbewusster als der andere. Ich finde, das ist hier auch absolut richtig am Platz.
Es würde auch zum Gesamtkonzept passen. Ich meine, die Duffer Brothers haben die Amblin-Filme ganz klar als Vorbild. Und die sind ja alle so aufgemacht. Also sei es jetzt in E.T., da ist es jetzt keine Liebesbeziehung, sondern halt eine Freundschaft. Es braucht halt wirklich immer dieses Horror, Sci-Fi, Spannung, Action, Freundschaft, Verlust und dann doch wieder kriegen und doch noch einen Hoffnungsschimmer. Und die rufen dort alle Emotionen ab. Ob das jetzt sehr gelungen ist, manchmal fand ich es auch sehr plump oder sehr cheesy. Und dann sagt so, muss das jetzt so sein? Mir persönlich hat Sheriff Hopper halt noch am besten noch gefallen, weil der irgendwie am meisten Seiten diesmal gezeigt hat. Joyce hat weniger genervt. Bei den Kids hat sie es eher ein bisschen nach Schema F angefühlt, fand ich.
Also, dass dieses Element dazugehört, das steht außer Frage. Das hast du ja nicht nur in den Amblin und großen Produktionen der 80er, auch in kleinen, in Independent-Produktionen, Coming-of-Age-Stories in den 80ern ja sehr wichtig sind. Aber mich hat interessiert, wie gut umgesetzt ihr das fandet. Ich muss auch sagen, dass die Seiten vom Sheriff sehr interessant sind, ohne jetzt alles zu spoilern. Es gibt ja sehr viel schöne und wichtige Szenen, wo es auch mit Eleven in Bezug geht, wo Zorn, wo Ablehnung, wo dann wieder Erleichterung zu spüren ist, echte Liebe. Also ich muss sagen, darstellerisch, gerade Finn Wolfhard und seine Elfie, und auch Winona Ryder durften wieder auch ein bisschen mehr zeigen, was sie eigentlich darstellerisch können. Und da fand ich es auch sehr schön, dass die Macher der Serie ihnen diese Szenen gegeben haben. Auch wieder mit Humor gespickt, aber es gab halt zwischen beiden Paaren so eine besondere Chemie. Das Einzige, was mich irritiert hat, muss ich zugeben, ist, wo er zum ersten Mal in das Zimmer kommen will und versuchen will, das jetzt so in Frieden anzukündigen. Da hat man so ein bisschen so das Making-of gemerkt, weil sie dann zum Finn Wolfhard rüberschaut und schon ein bisschen drüber schmunzelt. Also ich find's sehr unglaubwürdig, wenn ein Teenager, weil er denkt, er ist schon reif und erfahren und weiß gleich, was der Erwachsene sagen will, zu seinem jungen Geliebten rüberschaut und sagt, guck mal, wie tollpatschig sich der Erwachsene anschaut. Das fand ich als einzige Stelle tatsächlich unglaubwürdig, weil ich glaube, wenn wir 13, 14, 15 gewesen sind, hätten wir da einfach bloß geguckt und wären gebannt und hätten überlegt, was kommt jetzt. Also da hat man den jungen Figuren, finde ich, teilweise schon eine größere Reife zugesprochen, als sie vielleicht schon haben. Oder schätze ich jetzt die jungen Darsteller?
Nee, das ist gut, das ist halt die Pubertät, die ist halt wirklich schwierig. Also pubertierende Fortpflanzen, die will niemand ertragen. Das ist, ich war bestimmt auch total fürchterlich für meine Eltern, weil niemand damit klarkommt. Also ich weiß, ich war fürchterlich.
Das meine ich. Ich glaube, dass sie zu korrekt rüberkommen als Jugendliche. Hätte sie mir noch ein bisschen mehr daneben mal.
Finn Wolfhard versucht ja in seiner Figur halt schon irgendwie nicht die Rebellion sozusagen. Ich lasse mir jetzt von Erwachsenen nichts mehr sagen und ich weiß, wie der Hase läuft. Das kommt ja schon ein bisschen durch. Elfie ist halt, die kennt das alles nicht. Die lernt das alles gerade peu à peu, wie man mit Jungs umgeht, dass man die fallen lässt, dass man die ignoriert, dass man die scheiße behandelt. Was für mich halt wieder auch schön war, dass auch wieder Personen auftauchen im Cast, die man auch schon etwas länger nicht mehr gesehen hat. Auch wenn es ein bisschen erschreckend war für mich, Gary Elves zu sehen. Der ist weder fett geworden, noch irgendwie dünn, da ist er eigentlich, aber irgendwie ist das Gesicht irgendwie sah seltsam aus.
Verbraucher.
Ja.
Jake Busey, auch noch als Redakteur in der Zeitung. Ich wollte jetzt hier nicht All the President's Men ansprechen, weil dieser kleine Juristen, Journalisten-Sidekick, wo ja die jungen Leute da auch ermitteln, versuchen rauszukriegen, was nun eigentlich verkehrt läuft in der Stadt. Und er taucht da eben auf als unheimlich Arschloch-Redakteur, der sagt, hier Mädchen, geh mal Kaffee holen, du hast eh keine Ahnung. Tussi, so unter dem Motto. Und man sieht ihn, glaube ich, in der ganzen Staffel 5 Minuten lang und sieht nur diese weißen Zähne immer blitzen da, wenn er lacht. Aber er ist halt auch, kommt ja auch aus einer Schauspielerdynastie, die ja eigentlich keine Dynastie ist, sondern irgendwie mal einen Hit hat und dann schnell versunken ist. Ich glaube, sein größter Film bleibt auch immer noch Starship Troopers, glaube ich.
Ja, aber wenn die Familie und der entstammt, ich finde, das sind immer Darsteller, die haben unglaublich viel Spaß mit dem, was sie tun. Und die strahlen das auch aus. Also ich finde, diese paar Minuten, die er hat, dieses breite Grinsen, dieses Hey, der trägt da irgendwie die Szene. Ich habe schon wieder vergessen, wer um den rum saß. Diese ganzen Typen, die waren alle irgendwie bloß Pappmaschier.
Auf jeden Fall Alarmstufe rot. Ich sag's mir nochmal.
Ja, ich denke, das ist jetzt auch ein schöner Abschluss. So die
Alarmstufe rot ist immer ein guter Abschluss.
Ja, ein
guter Übergang in die 90er.
Ich wollte Beginn der 90er. Ja.
Und ja, wir sind uns einig, dass man das als eine gute dritte Staffel ist mit Fragezeichen an bestimmten Ecken und Enden. Und auf jeden Fall sind wir alle drei, würde ich behaupten, gespannt, wie man das Ganze weiterstrickt. Und dann hören wir uns in einem Jahr wieder oder anderthalb oder zwei, je nachdem, wie die Produktion verläuft. Und dann klären wir das nochmal hier. Ne?
Bis dahin.